Deutschlandfunk Kultur Länderreport mit Heidrun Wimmersberg.
Wir beschäftigen uns heute mit Wasserstoff, der Erforschung und dem Einsatz in Projekten in Leuna, Cuxhaven und Salzgitter.
Und der grüne Wasserstoff soll dann tagsüber wieder rückverstromt werden für die Energieversorgung am Hafen. Vision ist, Krabbenkutter, die im Weltnaturerbe Wattenmeer unterwegs sind, sollten mit Brennstoffzelle fahren und mit Wasserstoff natürlich.
Wenn kein Wind weht, dann wird die Anlage halt auch nicht funktionieren oder einfach keinen Wasserstoff liefern. Und das ist immer die Frage, wie gut das die Systeme verkraften.
Man hat zwei Elektroden, hält die ins Wasserglas und dann entsteht an der einen Seite halt Wasserstoff, an der anderen Seite Sauerstoff. Das machen wir hier auch mit einem etwas anderen Prinzip. Das nennt sich Hochtemperaturelektrolyse. Wir haben die Möglichkeit, hier Dampf einzubinden, deswegen haben wir auch einen höheren elektrischen Wirkungsgrad.
Der Brennstoffzellenbatteriemarkt, der explodiert gerade. Überall wird investiert in diese Technologie. Ist auch Teil des Change-Prozesses, sagen wir mal, von der Verbrennungstechnik zur Elektrotechnik. Und alle wollen schnell dabei sein.
Wie vermeide ich Kohlendioxid bei der Stahlproduktion? Die Frage hat sich auch die Salzgitter AG gestellt. Bisher ist es nämlich so, dass bei der Verarbeitung von Eisenerz im Hochofen Kohlendioxid entsteht. Rund 60 Millionen Tonnen davon werden allein an deutschen Stahlstandorten pro Jahr in die Luft geblasen. Einige Stahlproduzenten denken darüber nach, Kohlendioxid in unterirdische Endlager zu verpressen, heißt es, oder chemisch zu verwerten. In dem Pilotprojekt Salkos setzt der Stahlkonzern aus Salzgitter darauf, das Treibhausgas zu vermeiden. Dazu soll Wasserstoff aus grünem Strom den bislang bei der Stahlerzeugung eingesetzten Kohlenstoff ersetzen. Wie funktioniert das? Macht das überhaupt Sinn? Alexander Budde hat sich das Projekt angeschaut.
Das Hüttenwerk Salzgitter. Knapp 60 Meter ragt der größte der drei Hochöfen auf. Kaum ist der untere Bereich des Kolosses angebohrt, schlagen Funken und Flammen heraus. Im Halbdunkel der Werkshalle steht Heinz-Jörg Fuhrmann. Der Vorstandsvorsitzende der Salzgitter AG schaut zu, wie ein Arbeiter im Schutzanzug eine Probe nimmt.
Das ist der Abstich. Das flüssige Roheisen, 1466 Grad, heiß, fließt aus dem Hochofen raus. Dies ist im Grunde genommen das erste greifbare Produkt auf dem Wege der Herstellung von Stahl für Kühlschränke, Automobile und Brücken.
Bei der heutigen Stahlproduktion wird der stark kohlenstoffhaltige Brennstoff Koks benutzt. Er dient dazu, den im Eisenerz gebundenen Sauerstoff zu entfernen. Als erwünschter Nebeneffekt wird das Eisenprodukt im Höllenfeuer des Hochofens zum flüssigen Roheisen aufgeschmolzen.
Das Hochofenverfahren ist jetzt nicht nur in Salzgitter, sondern weltweit das produktivste und das kostengünstigste Verfahren. Aber der Hochofen ist halt der CO2-Produzent in einem Hüttenwerk.
Die europäischen Stahlhersteller müssen mit rasant steigenden Kosten durch den Zukauf von Verschmutzungsrechten aus dem EU-Emissionshandel rechnen. Mit ein Grund, warum die Salzgitter AG mit ihrem Pilotprojekt Salkos darauf setzt, das Treibhausgas lieber zu vermeiden. Möglich wird das durch eine veränderte Produktionsweise. Dabei wird der Kohlenstoff, vereinfacht gesagt, durch Wasserstoff ersetzt. Und je mehr Wasserstoff im Spiel ist, desto weniger CO2 wird am Ende in die Atmosphäre geblasen, erläutert Alexander Redenius von der Konzernforschung.
Wir ersetzen dann den heute genutzten Kohlenstoff im Hochofenprozess durch Wasserstoff. Dass also dann nicht mehr Kohlenstoff als Reaktionspartner von dem Sauerstoff vom Eisenerz fungiert, sondern halt dann Wasserstoff. Und wenn Wasserstoff mit Sauerstoff reagiert, reagiert es zu H2O, also Wasser. Und das ist ja ein bekanntes Produkt, was natürlich unproblematisch ist.
Den Wasserstoff holt man sich derzeit noch über den Umweg Erdgas, dessen Hauptbestandteil Methan viel Wasserstoff enthält. Doch die Planer in Salzgitter setzen darauf, den Kohlenstoff ganz und gar aus dem Produktionsprozess zu verbannen. In Zusammenarbeit mit Fraunhofer-Instituten erforscht die Projektgruppe um Redenius, wie sich das Erdgas in weiteren Schritten stufenweise durch sogenannten grünen Wasserstoff ersetzen lässt. Also Wasserstoff, der mittels Elektrolyse aus Windstrom erzeugt wird. Bereits 2018 präsentiert Alexander Redenius ein weiteres Forschungsprojekt, an dem die Salzgitter AG beteiligt ist. Noch passt die Versuchsanlage zur Erzeugung von grünem Wasserstoff in zwei unscheinbare Industriecontainer. Redenius müsste für den Wasserstoffeinsatz in industriellen Prozessen noch reichlich aufrüsten. An der technischen Machbarkeit zweifelt der Projektleiter nicht.
Elektrolyse, ganz einfach gesprochen, ist ja, wie man vielleicht auch aus dem Physikunterricht noch kennt, man hat zwei Elektroden, hält die ins Wasserglas und dann entsteht an der einen Seite halt Wasserstoff, an der anderen Seite Sauerstoff. Das machen wir hier auch mit einem etwas anderen Prinzip. Das nennt sich Hochtemperaturelektrolyse. Wir haben die Möglichkeit, hier Dampf einzubinden, deswegen haben wir auch einen höheren elektrischen Wirkungsgrad.
Durch die Umstellung auf das Verfahren wird mehr Strom gebraucht. Mit Industriepartnern wie Siemens und Fördermitteln der EU will das Unternehmen deshalb noch viel weiterreichende Pläne verwirklichen. Bis Ende des Jahres soll auf dem Werksgelände neben 7 Windkraftanlagen auch der weltgrößte Hochtemperaturelektrolyseur für die kommerzielle Erzeugung von Wasserstoff entstehen. Der Bund hat zwar gerade ein milliardenschweres Förderpaket beschlossen, aber das Geld ist vielerorts begehrt. Auch Wettbewerber wie ThyssenKrupp betreiben konkrete Forschungsprojekte, um ihre Produktion bis spätestens 2050 auf Wasserstoff umzustellen. Bei einer Stippvisite in Salzgitter dämpft Bundesforschungsministerin Anja Karliczek von der CDU denn auch die Erwartungen.
Wir dürfen 9 Milliarden Euro insgesamt ausgeben, aber wir müssen natürlich schon gucken, dass das eben auch nicht nur ein deutsches Projekt ist, sondern ein europäisches. Wir haben ja noch ein anderes Projekt, Carbon to Chem in Duisburg mit ThyssenKrupp auf dem Weg. All diese ganzen Beiträge sind Beiträge aus Deutschland heraus, aber man muss sie immer im europäischen Zusammenhang sehen.
Könnte die gesamte Stahlproduktion in Salzgitter umgestellt werden, ließe sich der CO2-Ausstoß nach Modellrechnungen bis zu 95% reduzieren. Doch schon für die erste Ausbaustufe müsste das Unternehmen mehr als 1 Milliarde Euro investieren.
Schon die erste Stufe Salkos, die ja 2 Millionen Tonnen CO2 vermindert von den 8 Millionen Tonnen, die wir hier jedes Jahr produzieren, das ist das Äquivalent von 1 Million Elektroautos gegenüber bisher 1 Million konventionell getriebene Autos.
Der Stahlkocher muss umbauen, Brüssel und Berlin sollen jetzt helfen. Fuhrmann rechnet sofort los. Die hohen Zuschüsse für die Elektromobilität seien im Grunde falsch investiert. Salzgitter liefere die gleichen CO2-Einsparungen viel billiger.
1 Milliarde Investition für diese erste Stufe Salkos ist viel Geld. Auch wenn wir ja heutzutage daran gewohnt sind, dass die Milliarden nur so durch die Luft fliegen. Gleichwohl ist es nur ein Fünftel dessen, was die Bezuschussung von Elektroautos vor der Aufstockung im Corona-Konjunkturpaket ausgemacht hat.
Ein besonders Wunderpunkt bei der Nutzung von Wasserstoff war bislang die doppelte Belastung durch die EEG-Umlage. K.O.-Kriterium für viele Projekte, weil die unter Marktbedingungen kaum noch finanzierbar waren. Die Berliner Koalitionäre wollen die Elektrolyseure jetzt von der EEG-Umlage befreien. Fuhrmann begrüßt das.
Der Strompreis hierzulande ist heutzutage schon ohne EEG-Abgabe viel höher, als das in vielen Staaten des europäischen Auslandes, vor allen Dingen aber international, der Fall ist. Das heißt, diesen Strom jetzt auch noch mit EEG-Abgabe zu belasten, würde auf längere Sicht jede Dekarbonisierung zunichte machen.
Salzgitter-Chef Fuhrmann sieht die Stahlbranche in einer Vorreiterrolle. Doch im Wettbewerb mit den asiatischen Billiganbietern könne die Technik nicht bestehen. Die Transformation rechne sich nur, wenn die Politik dafür sorgt, dass es einen Markt gibt. Fuhrmann ist skeptisch, dass sich Handelspartner wie China und die USA Importzölle auf besonders mit Kohlendioxid belastete Produkte bieten ließen.
Weil ja in der ganzen Nahrungskette der Wertschöpfung Wettbewerbsfähigkeit herrschen muss und eben in China, in den USA solche Themen und damit auch solche latenten Mehrkosten gar nicht zur Debatte stehen. Das heißt, es muss ein Anreizsystem geschaffen werden, diese Produkte wie beispielsweise grünen Stahl auch tatsächlich einzusetzen, ohne dass unsere Abnehmer dafür Wettbewerbsnachteile werden hinnehmen müssen.
Für die Erzeugung von grünem Wasserstoff kommt aus Sicht der norddeutschen Küstenländer in erster Linie Strom in Frage, der bei starkem Wind nicht anderweitig verwendet werden könnte. Doch der wird bei weitem nicht ausreichen, gibt Bundesforschungsministerin Karliczek zu bedenken.
Wir sind heute Energieimporteur und einen Großteil unserer Energie importieren wir und das wird auch zukünftig so sein. Deswegen loten wir gerade auch mit afrikanischen Ländern einen sogenannten Potenzialatlas aus für den grünen Wasserstoff. Wo kann Wasserstoff wesentlich effizienter, wesentlich kostengünstiger produziert werden als in Deutschland? Da kommen gerade natürlich wind- und sonnenreiche Staaten in Frage, deswegen der Potenzialatlas mit 31 afrikanischen Staaten.
Als Profiteur der Energiewende sieht sich auch Niedersachsen. Das norddeutsche Flächenland setzt massiv auf den Ausbau der erneuerbaren Energien, allen voran der Windkraft. Der Standort Salzgitter soll sich zum Reallabor für Wasserstoff wandeln. Ingenieure tüfteln dann an der komplexen Technik. Gründer entwickeln neue Geschäftsmodelle. Neben der Salzgitter AG, an der das Land Anteile hält, sind auch diverse Forschungsinstitute sowie die Unternehmen Alstom, MAN und VW beteiligt. Wird Salkos realisiert? Konstantin Zerger, Energieexperte der Deutschen Umwelthilfe, begrüßt das Pilotprojekt allen Hindernissen zum Trotz grundsätzlich. Sinnvoll sei eine Technologie, die CO2 schon von Beginn an vermeidet. Dann muss das Klimagas hinterher nicht irgendwo in der Erde verpresst oder unter großem Energieaufwand umgewandelt werden. Konstantin Zerger von der Deutschen Umwelthilfe spricht sich auch für eine Unterstützung von Salkos aus öffentlichen Mitteln aus.
Der Wasserstoff sollte da zum Einsatz kommen, wo es keine technischen Alternativen für eine Dekarbonisierung gibt. Das ist in der Stahlproduktion der Fall. Und gerade die Verbindung dann noch mit der Erzeugung erneuerbarer Energien ist ein sehr, sehr vernünftiger Weg, der auf jeden Fall unsere Unterstützung findet. Und dann brauchen wir ausreichend erneuerbare Energien, um dann diesen Wasserstoff überhaupt produzieren zu können. Das heißt, der Ausbaupfad für Erneuerbare, der muss wieder auf Kurs kommen. Hier muss die Politik ganz dringend handeln.
Salzgitter, Wasserstoff aus grünem Strom für eine CO2-freie Stahlerzeugung. Lange Zeit ist es Cuxhaven schlecht gegangen. Die Stadt im Norden Niedersachsens, da wo die Elbe in die Nordsee mündet, hat unter dem Niedergang der Fischindustrie sehr gelitten. Die Folge: Abwanderung, Leerstand, Verschuldung. Doch seit einigen Jahren geht es wieder aufwärts. In Cuxhaven glauben viele fest daran, dass sich ihre Stadt noch einmal neu erfinden kann. Als Offshore-Basis für Meereswindparks, Beispiel der Energiewende und als Testfeld für den Einsatz von grünem Wasserstoff. Allerdings ist der Ausbau der Windkraft zuletzt nahezu zum Erliegen gekommen. Alexander Budde über die Zukunft des Cuxhavener Hafens mit neuer Technologie.
Im alten Fischereihafen löschen noch immer Krabbenkutter ihre Ladung. Aber die Glanzzeiten des Gewerbes sind lange vorbei. Früher gab es hier die großen Fischauktionen. Inzwischen sind viele der alten Backsteinhallen des Hafens umgebaut. Der Fischgeruch hat sich verzogen. In neu gestalteten Bürolandschaften ist konzentrierte Stille eingekehrt.
Dass wir hier eine Perle haben, wusste ich eigentlich als Cuxhavener immer.
Die Familienholding des Projektentwicklers Norbert Plambeck kauft 2016 das 7 Hektar große Hafenareal. Mit Rückenwind aus dem Stadtrat bastelt das Unternehmen an einem Konzept, um den Hafen als touristische Attraktion der Superlative zu entwickeln.
Das kann man schon mal sagen. Es wird sich abheben von dem, was man bisher an der Küste erlebt. Es gibt immer Krabbenkutter, Backfisch, Shantikor. Und das haben Fachleute für uns herausgefunden. Es gibt eine riesen Zielgruppe in Deutschland, die ist eben auch interessiert an der Küste, aber die findet für sich so kein Angebot.
In die alten Backsteinhallen sollen ein Designhotel speziell für Radfahrer, Restaurants und eine Akademie für Tourismusberufe von morgen einziehen. Plambeck, 65, strohblondes Haar, investierte schon in den Energieträger Wind, als es noch keine Klimadebatte gab. Er kooperiert jetzt mit dem Siemens-Konzern und hat mehr Pläne.
Wir werden im alten Fischereihafen eine Elektrolyse betreiben wollen, mit der wir aus Windenergie grünen Wasserstoff herstellen. Und der grüne Wasserstoff soll dann tagsüber wieder rückverstromt werden für die Energieversorgung am Hafen. Die Vision ist: Krabbenkutter, die im Weltnaturerbe Wattenmeer unterwegs sind, sollten mit Brennstoffzelle fahren und mit Wasserstoff natürlich.
Cuxhaven, ein Silicon Valley der Energiewende? Eine solche Entwicklung war nicht absehbar. Erst der Niedergang der Fischindustrie, dann der Abzug der Bundeswehr. In der Folge verödeten ganze Wohnviertel. Cuxhaven war ziemlich ausgelaugt, erinnert sich Uwe Santja, Sohn eines Kutterfischers und Oberbürgermeister. Voraussetzung für den Neustart war die Entschuldungshilfe durch das Land Niedersachsen. Rund 180 Millionen Euro. Im Gegenzug verpflichtete sich die Stadt, ihren eisernen Sparkurs fortzusetzen. Inzwischen haben sich die Cuxhavener buchstäblich in den Wind gedreht. Ein Wasserstoffzug auf der Strecke Cuxhaven-Bremervörde-Buxtehude fährt inzwischen schon im Regelbetrieb. Cuxhaven ist wach geküsst, so beschreibt der SPD-Politiker Santja den Pioniergeist, der hier eingezogen ist.
Ich glaube, dass wir als Stadt Cuxhaven Vorreiter sein müssen in der Idee, dass wir unsere Fahrzeuge umstellen auf Wasserstoffmobilität. Ich glaube, dass wir mit Hilfe dieser Technologie auch weiter in der Wärmegewinnung vorankommen können. Auch das ist was, wo wir nicht immer mit dem Finger auf andere zeigen sollen, sondern das müssten wir selber für uns entwickeln, inwieweit wir bei Neubauten von Schwimmbädern, von Schulen und anderen öffentlichen Gebäuden das auch realisieren können.
Als der deutsch-spanische Hersteller von Windkraftanlagen Siemens Gamesa einen geeigneten Standort für ein neues Montagewerk seiner Offshore-Windenergieanlagen suchte, setzte sich Cuxhaven gegen Wettbewerber aus Dänemark und Polen durch. Im Werk arbeiten jetzt 1000 Menschen, viele davon in Ingenieursberufen.
Hier in Cuxhaven fertigen wir die Maschinenhäuser für unsere ganz großen Offshore-Turbinen mit dem Generator, der Nabe und dem Backend, was das Gehäuse ist, mit der ganzen Elektronik, das hinten an dem Generator dran ist.
Nikolas Scholz, kaufmännischer Leiter des Werks, gewährt Einblick in die Produktionshalle. Hier werden aus rund 50.000 Einzelteilen Turbinenhäuser montiert. Knapp unter 400 Tonnen schwer, so groß wie ein Familienhaus. Auf rollenden Plattformen werden die fertigen Anlagen verladen, ganz ohne Kran, über eine Rampe direkt auf die am Kai bereitliegenden Transportschiffe. Die Corona-Krise verzögert weltweit Projekte, Investitionen werden zurückgefahren. Doch das Auftragsbuch ist gut gefüllt, sagt Pierre Bauer. Er ist der Geschäftsführer von Siemens Gamesa Deutschland.
Wir haben tatsächlich wachsende Märkte wie UK, Irland oder Niederlande, aber auch Nordamerika und Asien. Das gilt besonders bei Offshore.
Gerade sind wieder zwei Windparks nach Vietnam verkauft. In Deutschland dagegen Flaute, Stillstand seit Jahren schon. Deshalb auch keine Planungssicherheit für Betreiber, Investoren, Hersteller.
Momentan wird weder in der Nordsee noch in der Ostsee irgendein Windpark gebaut. Wir als Siemens Gamesa haben vor Jahren in eine Fertigung in Cuxhaven investiert. In diesem Gebäude haben wir nur ein Projekt für Deutschland abgewickelt. Bis 2023 wird es eventuell noch eines hinzugeben. Aber ansonsten lebt das Werk ausschließlich von Fertigungen oder von Aufträgen, die im Ausland gewonnen wurden. Das ist schlecht für unsere lokale Partner, für die Betreiber der Installationsschiffe, aber auch für die Häfen.
Der Manager listet auf, was aus Sicht der Branche falsch läuft. Immer neue Anwohnerproteste gegen den Neubau der bis zu 240 Meter hohen Anlagen an Land. Eine seit 2017 komplizierte Ausschreibungspraxis und überlange Genehmigungsverfahren. Viele Anlagen fallen schon Ende 2020 aus der EEG-Förderung. Und der Ausbau ist praktisch zum Stillstand gekommen. Deshalb könnte der selbsternannte Wasserstoff-Champion Deutschland im kommenden Jahr sogar weniger Windstrom produzieren als geplant. Nach monatelangem Ringen haben sich der Bund und die norddeutschen Küstenländer auf eine Erweiterung der Ausbaugrenze geeinigt. Bis 2030 sollen 20 Gigawatt Windkraft auf dem Meer installiert werden. Technisch gesehen seien die Ausbauziele erreichbar, versichert Siemens-Vorstand Bauer. Unlängst hat der Konzern die jüngste Generation Windturbinen mit 14 Megawatt Leistung vorgestellt. Eine einzige dieser Mega-Anlagen könnte den Strombedarf einer Großstadt wie Hannover für ein Jahr decken.
Sehr wichtig ist aber auch, dass wir ein langfristiges Ziel von 40 Gigawatt bis 2040 haben. Warum? Offshore-Projekte haben einen sehr langen Planungszeitraum. Gleiches gilt natürlich auch für den Netzausbau. Deswegen müssen wir heute schon über 2030 hinaus planen. Der grüne Wasserstoff ist einer der Hebel, um tatsächlich Deutschland nach vorne zu bringen.
Wasserstoff kann fossile Kraftstoffe ersetzen. Wasserstoff treibt über Brennstoffzellen Autos, Züge und Schiffe an. Heruntergekühlt und unterirdisch gelagert dient das klimaneutrale Gas als Energiespeicher. Und Wasserstoff bringt sogar Stahl zum Schmelzen, was das Klima schont. Bundesweit wird sich der Strombedarf mindestens verfünffachen, prophezeit Niedersachsens Umwelt- und Energieminister Olaf Lies von der SPD. Diese Jahrhundertchance dürfe das Küstenland nicht ungenutzt vorbeiziehen lassen.
Ein ganz, ganz wesentlicher Teil der Offshore-Anbindung in Zukunft, fast alles, was neu gebaut wird, wird über Niedersachsen reinkommen. Das heißt, wir werden ein Standort sein, bei dem es unglaubliche Mengen erneuerbarer Energie gibt, die wir natürlich in Teilen, wo der Bedarf ist, auch übertragen müssen, aber aus denen wir auch Wertschöpfung generieren können. Und Wertschöpfung ist, wie kann ich den grünen Strom für Ansiedlung von Unternehmen nutzen, die grünen Strom brauchen? Und wie kann ich auch die Produktion von grünem Wasserstoff ausbauen? Wir haben die großen Kavernen, in denen man speichern kann. Und wir haben eben auch die Wasserstoffverteilnetze.
Was man nicht hat, ist ein stringenter Plan für diese Reise in die Wasserstoffwirtschaft, kritisiert die Opposition. Insbesondere die grüne Landtagsfraktion schmäht Lies leidenschaftlich gern als ewigen Ankündigungsminister. Der so Gescholtene weist den Vorwurf zurück. Er verweise immer nur mit dem Finger auf die Zuständigkeiten des Bundes. Inmitten der Corona-Krise machte die Landesregierung jüngst 100 Millionen Euro für diverse Projekte locker. Erklärtes Ziel ist es, Niedersachsen zur Drehscheibe und zum Hauptproduzenten für grünen Wasserstoff in Deutschland zu machen. Die Abstandsregel habe man erfolgreich wegverhandelt. Als nächstes werde die EEG-Umlage für Wasserstoff fallen.
Dass der Deckel weg ist und dass wir die 1000 Meter gelöst haben, ist auch ein gutes Signal. Eigentlich haben wir jetzt in den letzten Wochen etwas erreicht, wo wir auch Monate verschenkt haben.
Und mehr Bürgerwindparks und finanzielle Anreize für betroffene Kommunen dürften dann auch für mehr Akzeptanz in der Bevölkerung sorgen, kündigt Olaf Lies an.
Cuxhaven, Offshore-Basis für Windparks und Testfeld für grünen Wasserstoff. Auch in Sachsen-Anhalt setzen Forscher und Unternehmen auf grünen Wasserstoff. In Leuna entsteht in den nächsten Jahren eine der ersten bundesweiten Elektrolyse-Testplattformen, die mit Strom Wasser in die Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff aufteilt. Der sogenannte grüne Wasserstoff, der für die chemische Industrie in Leuna interessant ist. Ein Projekt, was noch am Anfang steht, aber diese Zukunftstechnologie Wasserstoff könnte eventuell auch in Sachsen-Anhalt langfristig für mehr Arbeitsplätze sorgen. Niklas Ottersbach war beim Startenstich im Chemiepark Leuna dabei.
Also, noch mal kurz Erde aufnehmen. Schön lächeln zu mir. Jawohl. 1, 2, 3.
Spatenstich im Chemiepark Leuna. Hier soll noch in diesem Jahr eine Wasserstoff-Testplattform entstehen. Auf der Fläche einer Turnhalle werden dann vor allem Rohre zu sehen sein. Dort findet die Elektrolyse statt. Wasser wird mit Hilfe von Strom in Sauerstoff und Wasserstoff zerlegt und abtransportiert. Seit 6 Jahren plant das Fraunhofer-Institut in Halle diese Versuchsstation. Es ist die erste Wasserstoff-Testplattform dieser Art im industriellen Umfeld in Deutschland, sagt Silvia Schattauer, stellvertretende Leiterin vom Fraunhofer-Institut in Halle.
Wir nehmen die industriellen Systeme und testen sie auf Herz und Nieren. Das heißt, wir werden die in Spitzenlast treiben, wir werden sie solchen Profilen fahren, wie sie zum Beispiel aus der Windenergie kommen oder aus der Solarenergie, bei tiefen und hohen Temperaturen, also einfach die entsprechenden reellen Bedingungen mit abbilden und zu schauen, wie die Systeme, die in der Regel natürlich immer auf einen Idealpunkt ausgelegt sind, sich da verhalten.
Damit Wasserstoff auch wirklich grün wird, muss der Strom aus erneuerbaren Energien fließen, zum Beispiel Windkraft oder Photovoltaik. Und Silvia Schattauer muss dann gucken, was passiert, wenn mal keine Sonne scheint oder Wind weht.
Sprich, unterm Strich, wenn kein Wind weht, dann wird die Anlage halt auch nicht funktionieren oder einfach keinen Wasserstoff liefern. Und das ist immer die Frage, wie gut das die Systeme verkraften.
Noch gibt es also ein paar Fragezeichen bei der CO2-freien Herstellung von Wasserstoff. Dennoch hat die Bundesregierung in ihrer nationalen Wasserstoffstrategie ehrgeizige Ziele vorgegeben. In 10 Jahren sollen 40% der Elektrolysekapazität rund um Raffinerien installiert sein, denn diese sind die Hauptabnehmer des Wasserstoffs. Dann müssten Chemieparks wie in Leuna 2 Tonnen grünen Wasserstoff pro Stunde produzieren. Derzeit noch eine Utopie. Das Ziel ist definiert, aber der Weg dorthin ziemlich unkonkret. Das ist das Ergebnis einer Antwort der Bundesregierung auf Anfrage der Grünen zur Wasserstoffstrategie. Für die Unternehmen der Energiebranche ist das frustrierend. Der Gashersteller Linde beteiligt sich an der neuen Wasserstoff-Testplattform in Leuna. Andreas Dietrich, zuständig für den Standort, freut sich über das Projekt. ärgert sich aber über die Förderregularien in Deutschland.
Konkret, es gibt eine Deckelung für die Investitionen. Das heißt, als Großunternehmen können sie maximal mit 15 Millionen gefördert werden. Das BMWi möchte gerne, dass wir 100 Megawatt Elektrolyse hinstellen. Da sind wir bei 120 Millionen. Und wenn sie in ein Risiko reingehen mit 120 Millionen und kriegen dafür 15 Millionen zur Sicherheit, als Unternehmer machen sie nicht wirklich. Und da ist zum Beispiel das schon mal ein Knackpunkt. Und dann ist halt das andere, dass die variablen Kosten in der Herstellung deutlich höher sind. Wie gesagt, Faktor 2,5 bis 3,5. Und daher ist es wirtschaftlich noch nicht interessant. Deswegen machen wir auch auf kleiner Flamme.
Das BMWi, das Bundeswirtschaftsministerium, schreibt auf Deutschlandfunk-Anfrage dazu, man arbeite daran, auf nationaler und EU-Ebene die Förderrichtlinien in Sachen Wasserstoff zu verbessern. Wie genau? Auch hier bleibt das Ministerium vage. Was zumindest sicher ist, Wasserstoff soll nicht nur die Chemie- und Stahlbranche grüner machen, sondern auch den Verkehrssektor. Während in Leuna das Verfahren zur Wasserstoffproduktion noch getestet und optimiert wird, ist die Firma Horiba Fuelcon in Barleben bei Magdeburg deutlich weiter. Wasserstoff ist hier nicht das Endprodukt, sondern die Ausgangsbasis. Horiba Fuelcon gehört seit 2 Jahren zu einem japanischen Mutterkonzern. Die Firma stellt Brennstoffzellenprüfstände her, wohnzimmergroße Schränke vollgepackt mit isolierten Rohren und Kühltechnik. Das Prinzip? Quasi eine umgekehrte Elektrolyse. Aus Wasserstoff und Sauerstoff entsteht Strom und Wasser. Horiba Fuelcon testet die Brennstoffzellen für praktisch alle großen Autokonzerne. Geschäftsführer Ingo Benecke kann sich momentan vor Aufträgen kaum retten.
Ich würde mal sagen, weltweit gibt es 2 Firmen, die das machen, was wir machen. Ja, und das ist ja das Interessante für uns und auch die Chance für uns, dass wir wirklich zurzeit diesen Weltmarkt bedienen können. Der Brennstoffzellen-Batteriemarkt, der explodiert gerade. Überall wird investiert in diese Technologie. Ist auch Teil des Change-Prozesses, sagen wir mal, von der Verbrennungstechnik zur Elektrotechnik. Und alle wollen schnell dabei sein.
Die Spezialfirma in Barleben erlebt gerade den Wasserstoff-Goldrausch. Die Mitarbeiterzahl soll sich in den nächsten Jahren verdreifachen, von derzeit 120 auf 360. Ein neues Firmengebäude für 30 Millionen Euro ist in Planung. Ingo Benekes einzige Sorge, dass Deutschland ähnlich wie bei der Solarindustrie am Ende nicht mithalten kann.
Weil der Markt entwickelt sich. Der entwickelt sich sehr stark, leider auch sehr stark in Asien. Wir müssen in Deutschland zusehen, dass wir dort hinterherkommen. Aber der Markt ist sehr stark in China, in Japan, in Korea. Und unsere Kunden werden immer mehr aus diesen Bereichen kommen. Und wir passen natürlich unsere Prüfstände darauf an.
In Barleben ist das Wasserstoffwettrennen also in vollem Gange. Im Chemiepark Leuna geht es gerade erst los. Wenn es gut läuft, könnte das Elektrolyseverfahren aus Leuna die Blaupause liefern für die grüne Wasserstoffherstellung in größeren Mengen.
Elektrolyseplattform in Leuna, Sachsen-Anhalt, setzt auf grünen Wasserstoff.